Freunde, ich bin sehr froh, dass es hier so viele Fenster geöffnet sind, aber ich will doch sagen, dass wenn es zu kalt wird für einige, dann musst du es nur sagen, dann können sie es ruhig schließen. Es ist nicht solch ein, es gibt nicht so wenig Sauerstoff heute Abend wie gestern. Und darum will ich nicht auf mein Gewissen haben, dass man sich erkaltet, weil Corrie ten Boom so gerne ein wenig frische Luft habe. Denn das ist
ich
nicht auch.
Oh, auch.
Wollt ihr wieder beten heute Abend? Beten, dass der Herr die Botschaft gibt, die wir brauchen. Und dann werde ich heute Abend sprechen über das große Problem, das wir allen haben, das Problem von unserer Sünde. Und nun musst du verstehen, dass das Evangelium immer ist, eigentlich nichts anderes als der eine Bettler, der die andere Bettler erzählt, wo Brot zu kriegen ist. So, es ist nicht, dass wenn ich spreche über Sünde und so meine Finger ein wenig bewegen, dann ist es nicht nur für dich, aber auch für mich. Wir brauchen einen Herrn Jesus, um uns zu retten von die Sünde. Aber wir brauchen auch den Sicht auf sein vollbrachte Arbeit und sein Auferstehung. Und nun will ich erst vorlesen Matthäus 5, 43, weil ich hier auch heute Abend sprechen will über das Vergeben von anderen. Also das kann ein großer Finsternis in uns Leben sein, wenn wir nicht einander vergeben. Und der Herr Jesus sagt es ganz klar, 5, 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Betet für eure Verfolger, so solltet ihr Kinder eures Vaters in den Himmel werden. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und über Gute, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, wenn ihr liebt, die euch lieben, was hat das für einen Wert? Das tun doch auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was ist das Besonderes? Das tun doch auch die Heiden. Ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist ja ein ganz ernstes Wort. Und dann 6, 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Und dann lesen wir in 1. Johannes 1, 7, wenn wir aber im Licht weitergehen, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und wenn wir aber unsere Sünden bekennen, in 8 erst, wenn wir sagen, wir hätten nichts mit Sünde zu tun, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns von jedem Unrecht reinigt. Was für ein Christ bist du? Ich weiß es nicht. Ich kann nur das Beste hoffen. Von denen, die ich hier kenne, weiß ich, dass ihr sehr freundliche Leute seid. Ich kann gar nicht in dein Herz sehen. Aber drei wissen, was für ein Christ du bist. Der erste ist die Welt. Die Welt um dich. Die Welt, die ganz kritisch ist für Christen. Die haben ein hohes Ideal. Und wenn du solch ein Christ bist, die am Sonntag fromm nach die Kirche geht und dann am Montag so die Schwierigkeiten im Geschäft so bekämpft durch kleine Unehrlichkeiten, wenn du unfreundlich bist und ein langes Gesicht hast, dann sagt die Welt, nun, sieh nun, das ist nun ein Christ. Die Welt verlangt nach das Wahre. Und wenn sie das wahre Christentum sehen, dann sind sie hungrig, mehr davon zu wissen. Selbst Nietzsche hat gesagt, ich konnte vielleicht an einen Erlöser geglaubt haben, wenn die Christen mehr erlöst aussahen, ausgesehen hatten. Ja, ein Christ mit ein langes Gesicht sieht nicht sehr erlöst aus. Und die Welt weiß es. Der zweite weiß es, dass der Teufel. Der Teufel weiß ganz genau, was in dein Herz, in dein Leben ist. Und wenn du so ein Christ bist, die so ruhig auf in dein Herz, dass ich auf den Thron lass, weißt, ich habe gestern gesagt, in das Herz von einem Christ ist ein Kreuz und ein Thron. Ist das Ich auf dem Thron, dann ist Jesus am Kreuz. Ist Jesus auf dem Thron, dann ist das Ich am Kreuz. Und wenn das nicht so ist, dann hat der Teufel gar keine Angst für dich. Wenn du in dein Herz Bitterkeit haltest, nicht vergeben willst, so eine Sünde hast, die du so richtig liebst, die du nicht aufgeben willst, dann hat der Teufel gar keine Angst für dich und er hat auch keine Beschwerde, dass du die Namen trägst, um ein Christ zu sein. Nein, du stehst ihm nicht in den Weg, in sein Arbeit, als durch ein Anderwerfer, Diabolos, Teufel in diese Welt. Er ist fast froh, dass du ein Christ bist. Denn ein Christ, der ein Kompromiss macht mit dem Feind, hilft dem Feind. Ein dritter weiß es, und das ist Jesus. Und ich kann mich so vorstellen, dass er auf uns sieht und dass er denkt, die da noch mein Name genannt. Wenn sie, wenn er nur auf mich schauen wollte. Aber sie, er ist so beschäftigt mit sich selbst. Sie hat keine Zeit, um nach mich zu schauen. Ja, Jesus weiß genau, was für ein Christ du bist. Weißt du es selbst? Ich habe gestern erzählt, dass das Leben von einem Kind Gottes so reich ist, dass wir es kaum sagen können. Ich sage nicht leicht, das Leben von einem Kind Gottes ist nicht leicht, aber ist reich. Und wenn auch das Schlimmste geschieht in das Leben von einem Kind Gottes, dann bleibt das Beste. Und ich habe einmal in ein kleines Büchlein von F.B. Meyer gelesen, da sagt er, das Leben von einem Kind Gottes ist wie das Leben in einem Palast von Reichtum. Und dann nennt er erst Wiedergeburt und dann Glaubensgewissheit, dann Hingabe der Wille, völlige Hingabe, dann Fülle des Heiligen Geistes und Verbundenheit mit Jesus, Sieg über die Sünde, dann Friede des Herzens. Und die letzte, und das ist ein Zimmer, die ist nicht für uns allen, das ist teilhaben an das Leiden Jesu. Das ist nur für die Martyrer. Nun, heute will ich sprechen über die Fülle des Heiligen Geistes und sich über die Sünde. Weißt du, ich habe gestern schon gesagt, als ich damals vom KZ zurückkam, da habe ich meinen Freunden gesagt, es gibt drei große Wirklichkeiten im Leben. Erstens Gottes Ozean von Liebe. Zweitens Gottes Verheißungen und drittens Gottes Gebote. Und ich hoffe, dass wir allen eine neue Sicht bekommen, auf wie Gott seine Liebe am meisten offenbart hat in seine Verheißungen und Gebote. Und dass wir als Neue wieder richtig ernst machen mit Gottes Verheißungen und Gebote, wie Gott selbst ernst es war, als er uns seine Verheißungen und Gebote gab. Und ein Gebot ist nicht ein Vorschlag. Das ist ein Gebot. Befehl ist Befehl. Und nun eine der herrlichsten Gebote in die Bibel, wo der Herr seine Liebe hat offenbart, ist das Gebot, werdet voll Geistes. Billy Graham kam einmal in eine Kirche und man erzählte ihm, es gab hier einen Kirchenältesten, der betrunken in die Kirche kam, letzte Woche. Wir haben ihn sofort weggeschickt. Ja, sagte Billy, das kann ich verstehen, aber was tust du mit einem Kirchenältesten, der nicht voll ist mit dem Heiligen Geist? Sendest du die auch weg? Nein. Er sagte, aber das ist dieselbe Wort in Ephesians 5,18. Berauscht euch nicht mit Wein, darin liegt nur Verderben. Aber werdet voll Geistes. Ja, der Heilige Geist verlangt und will in unsere Herzen kommen, ist bereit, unsere Herzen zu füllen, so wie das Licht bereit ist, einen Raum zu füllen, das ist geöffnet für seinen Glanz. Aber der Heilige Geist kann nicht und will nicht ein Herz füllen, wo es Sünden gibt, die wir nicht einliefern wollen. Ich spreche nicht hier über Sündlosigkeit, aber du weißt selbst das große Unterschied, wenn du eine Sünde hast und du weißt es, du bist es dir bewusst, und du bringst es bei dem Herrn und betest Vergebung, und dann wirst du davon gereinigt durch das Blut Jesu. Es kann aber auch sein, dass du eine Sünde in dein Leben hast, die du liebst, und du willst nicht diese Sünde bekennen, weil du die Sünde so liebst. Eine Frau vor 2 Wochen in Österreich erzählte mir, ich bin noch immer so gebunden am Rauchen. Ich sagte, aber dann musst du es bei dem Herrn Jesus bringen. Nein, sagte sie, das will ich nicht, denn ich liebe das Rauchen viel zu viel. Ich würde Angst haben, dass sie mir das Rauchen abnehmen wollte. Ja, siehst du, das ist eine Sünde festhalten. Und wenn so eine Sünde in dem Herzen ist, dann kann der Heilige Geist uns nicht füllen. Aber nicht nur solche Sünde, alle Sünden. Nun, wenn ich nun sprich über die Fülle des Heiligen Geistes, dann muss ich voraussagen, es gibt nicht so etwas, als eins für allemal erfüllt sein von dem Heiligen Geist. Immer wieder müssen wir die Sünden, die wir bewusst sind, bekennen. Immer wieder hingeben, uns verleben und immer wieder erfüllt werden von dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch ist, in Englisch steht es, Be being filled with the Holy Spirit. Sei immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe hier eine Taschenlampe, die kein Licht gibt. Gerade wie ein Kind Gottes, der nicht erlöst aussieht. Ein Kind Gottes mit ein langes Gesicht. Ja, weißt du, ich habe über die Welt so viele Kinder Gottes gesehen. Einige hatten schwarze, andere braun, andere gelbe und andere weiße Gesichter wie wir. Aber es war immer dasselbe wie hier in die Kirche heute Abend. Es gab zwei Art Christen, Christen mit runden Gesichtern und mit langen. Was ist los mit dir, mit deiner langen Gesicht? Ich bin so froh, dass die meisten hier runde Gesichter haben. Ja, sagst du, Corrie, du kannst dich nicht richten. Du weißt nicht, was für Probleme in mein Herz sind. Du weißt nicht, was mir wartet, wenn ich heimkomme. Aber das ist nicht ein Reden, um ein langes Gesicht zu haben. Ich sah Betsy, meine Schwester, verhungern für meine Augen, vor meine Augen in Ravensbrück. Verhungern ist ein grausamer Tod. Aber bis zum Letzten sah ich in ihr Gesicht Gottes Liebe und die Freude Jesu. Weißt du, Betsy war ein Rebe von dem Weinstock. Du kannst das lesen in Johannes 15. Und da wirst du lesen, dass Jesus sagt, wenn ich dir ganz fest an mich verbunden halte, dann wirst du viel Frucht bringen, so wie eine Rebe, die an die Weinstock verbunden ist. Und dann sagt er, dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen. Und das ist selbst möglich, wenn man verhungert in ein KZ. Nein, es sind nicht deine Schwierigkeiten und Probleme. Unsere Probleme sind von Gott gemeint als das Material von seinem Wunder, für seine Wunder. Und wenn du ein großes Wunder brauchst, musst du deine Unmöglichkeiten Gott einliefern. Aber es sind unsere Sünden. Nun kann ich dir zeigen, in diese Taschenlampe kann nicht Licht geben, weil es nur eine Batterie gibt, weil in die andere Seite es Lumpen gibt. Kein Wunder, dass dieses kein Licht gibt. Was sind diese Lumpen? Ja, diese erste Batterie ist, was in dein Leben gekommen ist, als du in die Familie Gottes hineingeboren warst. Weißt du, es steht in die Bibel, denen, der Jesus aufnehmen, gibt er den Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden. Hast du schon diese Entscheidung gemacht? Wenn du es nicht getan hast, hoffe ich, dass du es heute Abend tun wirst. Denn ich muss dir sagen, anders ist die Botschaft heute Abend nicht für dich. Die Botschaft ist für Kinder Gottes heute Abend. Du musst nicht sagen, nun ja, dann gehe ich weg. Denn es gibt nur einen Schritt, um ein Kind Gottes zu werden, und das ist Jesus aufnehmen. Und wenn du dein Ja sagst zu Jesus und ihm deine Sünde bringst, dann will der Herr Jesus dir sein Leben, das ewige Leben geben. Und er tut das Wunder, dass du in die Familie Gottes hineingeboren bist. Wenn du das heute Abend tun willst oder jetzt tust, dann komm nachher zu mir. Und dann werden wir miteinander ein wenig sprechen. Vielleicht kann ich dann mit dir beten. Und ich kann vielleicht einige Fragen, die noch bei dir sind, dir beantworten. Weißt du, das ist so wichtig, dass wenn du mit deinem Herz dein richtiges Ja zu Jesus sagst, dann die Engel im Himmel haben Freude, weil ein Sünder gerettet ist für die Ewigkeit. Deine Seele ist sehr wichtig in Gottes Augen. Die Bibel spricht, das ist vom Finsternis ins Licht gehen. Ja, es ist die größte, die wichtigste Entscheidung für einen Mensch in Zeit und Ewigkeit. Aber es ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Wenn du denkst, dass es das Ende ist, dann wirst du sein wie der kleine Junge, der aus seinem Bett fiel. Und seine Mutter sagte, wie ist das gegangen? Ach, sagte er, ich bin eingeschlafen zu nahe an der Platz, wo ich im Bett kam. So war er wieder rausgefallen. Wenn du in dem Königreich Gottes hineinkommst und du fallst, du schläfst ein, du sagst, jetzt Schluss, das ist alles, dann wirst du zurückfallen. Nein. Das Moment, dass du in dem Königreich Gottes kommst, durch dein Wiedergeburt, sind 17.000 Verheißungen auf dein Name geschrieben und unterschrieben von dem Herrn Jesus. Dies ist jetzt dein Checkbuch. Und jetzt musst du deine Checks einkassieren. Und eine von diesen ist, ich werde den Heiligen Geist senden. Und werdet voll Geistes, und das ist die zweite Batterie. Aber nun diese Lumpen, diese ist Minderwertigkeitsgefühl. Ist das eine Sünde? Ist das nicht Bescheidenheit? Nein, das ist Stolz. Stell dir mal vor, dass ich zu dem Pastor gesagt hätte heute Abend, ach, es tut mir so leid, aber wirklich, ich kann nicht sprechen für diese Leute. Ich bin kein Pastor, ich bin nur eine Uhrmacherin, ich bin nur Corrie ten Boom. Was würde das heißen? Das würde heißen, dass ich mehr sein wollte als Corrie ten Boom. Dass ich nicht akzeptierte, dass ich nur Corrie ten Boom war. Was ist das? Das ist Stolz. Und wenn du Minderwertigkeitsgefühl hast, das ist Stolz. Das ist nicht nehmen, dass du nur du bist. Und ein Kind Gottes braucht keinen Raum zu geben für Minderwertigkeitsgefühl. Die Bibel sagt uns, dass den, der von keiner Sünde gewusst hat, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Dass wir werden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir sind, was wir sind in Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit. Dann braucht es keinen Raum zu geben für Minderwertigkeitsgefühl. Diese ist nicht vergeben können. Könntest du vergeben und vergessen? Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Könntest du vergeben, der Mann, der dein, oder die Frau, die deine Arbeit in das Reich Gottes untergrabet? Könntest du vergeben, die eine, die dein guter Name am Stehlen ist, durch das Überreden über dich? Es gibt sehr anständige Leute, die nie ein Pfennig stehlen wollen, aber sie schämen sich nicht, um einen den guten Namen zu stehlen. Könntest du solch einen vergeben? Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Willst du es nicht? Dann lese heute Abend mit dem Herrn Jesus zusammen, Matthäus 6, 14. Wenn du nicht vergibst, wird mein Vater im Himmel dich nicht vergeben. Das steht ganz, ganz klar. Ich habe probiert, es wegzutheologisieren, aber ich konnte es nicht. Es steht so ganz klar. Ich habe hier ein ganz schmutziger Lumpe, das ist Hass. Hast du wohl gehasst? Ich habe gehasst. Als ich im KZ war, musste ich Betsy, meine Schwester, nach ein Krankenbaracke bringen. Und als ich dann wegging und nochmal herumguckte, sah ich, dass ein Krankenschwester sich schlug. Und ich hasste die Krankenschwester. Der Nacht darauf ist Betsy gestorben. Ich dachte, dass ich diesen Hass überwunden hatte. Aber vor einigen Jahren war ich in Deutschland und in einer ganz kleinen Versammlung in ein Haus sah ich eine Frau, die mich nicht ansehen wollte. Ich fragte meine Gastgeberin, wer ist die Frau da? Kennst du die nicht, sagte sie. Die Frau, die ist damals Krankenschwester gewesen in Ravensbrück. Ich guckte, auf einmal sah ich es. Das ist die Schwester, die Betsy geschlagen hat auf ihr Sterbebett. Und dasselbe Moment fühlte ich wieder Hass in mein Herz. Da bin ich sehr beschämt geworden. Ich weiß aus der Bibel, was der Herr Jesus mit meinen Sünden getan hat. Es steht in der Bibel, dass er unsere Sünden, wenn wir sie bei ihm bringen, im Tiefe des Meeres werft. Vergeben und vergessen. Und ich bin ganz sicher, das steht nicht in der Bibel, aber das glaube ich, dass er ein Plakat macht, das Fischen verboten. Das tut Jesus. Und was tat ich? 10 Jahre hatte ich in mein Unterbewusstsein mein Hass für diese Krankenschwester festgehalten. Ich war so beschämt. Aber ich weiß, was mit meiner Lumpe zu tun. 1. Johannes 1, Vers 7 und 9. Ich sagte, Vater, vergib mir in Jesu Namen mein Hass, mein Nicht-Vergeben-Können. Und die 2 Dinge geschahen, die immer geschehen, wenn wir eine Sünde bei Gott bringen, in Jesu Namen. 1. hatte ich Vergebung und 2. hat das Blut von Jesus mein Herz rein gemacht von meinem Hass. Und wenn das Blut Jesus etwas tut, dann tut er es gründlich. Anstatt von Hass fühlte ich Liebe, Gottes Liebe in mein Herz für diese Schwester. Und nach der Versammlung ging ich zu ihr und ich zeigte ihr in die Bibel den Weg zur Erlösung. Und ich hatte große Freude, ihr zu einer Entscheidung für Jesus Christus zu bringen. Siehst du das Wunder? Ich hatte sie gehasst. Nicht immer bewusst, aber es war da, in mein Herz, in mein Unterbewusstsein. Ich hatte die Hass zu dem Herrn gebracht und er hat mich so gereinigt mit seinem Blut, dass er mich gebrauchen konnte, mich, um ein klares, reines Fenster zu sein, durch welches sein Licht scheinen konnte in ihr finsteres Herz. Meine Freunde, unser Sündeproblem ist erledigt am Kreuz auf Golgatha. Aber nicht nur, weil er für uns gestorben ist, aber vielmehr lebt er für uns. Willst du etwas tun heute Abend? Nein, ich werde dir nicht fragen, willst du die Lumpen in deine Taschenlampe suchen, die Sünde in dein Herz. Der Teufel hat es gern, wenn wir introspekt immer nach innen schauen. Lassen wir nach oben schauen und beten. Erforsche mich, o Herr. Und dann wird der Herr dir deine Sünde erzählen, Geltungsbewusstsein und Menschenfurcht, Ungehorsam, Unreinheit und nicht vergeben können, Hass. Und dann musst du keine Entschuldigung machen, denn das Blut von Jesus hat noch nie eine Entschuldigung gereinigt. Aber sage, ja Herr, das ist wahr, ich habe ein Geltungsbedürfnis in mein Herz. Ja Herr, das ist wahr, es gibt Unreinheit in mein Herz. Ich bin untreu. In der Ehe. Ich habe selbst Mitleid. Oder was der Herr dir auch sagt. Und wenn du dann alle Sünde bei dem Herrn gebracht hast, dann mach aufs Neue eine Hingabe und sage, Herr, hier ist mein ganzes Leben. Und dann kannst du vertrauen, dass der Herr dein Herz füllt mit dein Heiligen Geist. Aber denke drum dran, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt, nicht denen, der an Glauben, nicht denen, der da nach Verlangen, sondern denen, der gehorchen. Und noch ein Ding, das Moment, dass du in die Familie Gottes hineingeboren bist, das Moment, dass du Jesus als dein Heiland aufgenommen hast, dasselbe Moment kommt der Heilige Geist in dein Herz. Denn dann zeugt der Heilige Geist zusammen mit deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Aber wer der Vollgeist ist, das ist nur möglich, wenn du all deine Sünden bei dem Herrn bringst und dich völlig hingibst und dann wartet auf die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn der Herr dein Herz erfüllt hast mit dem Heiligen Geist, dann ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann bist du das Licht der Welt. Dann hast du ein rundes Gesicht. Ich wollte sagen, wie diese Taschenlampe. Aber er tut es nicht. Ach, ich denke, ich habe eine kleine Lumpe vergessen. Es kann so sein, dass wir een ganz kleine, anständige Sünde in unser Herz haben. Nur so ein weißes Lügen. Nur ein wenig, ein wenig farbig erzählen. Hè? So ein wenig schöner machen, wie die Dinge sind. Nur ein ganz wenig Selbstmitleid. Aber es gibt keine kleine Sünden in Gottes Augen. Und ich kann dir sagen, die Liebe für eine kleine Sünde kann eine große Sünde werden. Und in Afrika sind viel mehr Menschen gestorben durch die kleinen Mücken, oder ist es Mücken? Nein, Mücken. Durch die kleinen Mücken, Malaria-Mücken, als durch Löwen und Tiger. Nein, kleine Sünden können sehr gefährlich sein, besonders für uns anständige Sünder. Und ich habe eine Lumpe vergessen. Ja. Ach nein, es ist Papier. Was ist das? Das ist, ach, das ist ein Dollar. Das ist Geld. Oh, es ist nichts los mit diesem Geld. Es ist kein Lumpe. Es ist kein Sünde. Es war nur in die verkehrte Platz. Geld muss nicht in mein Taschenlampe sein, sondern in mein Tasche. Weißt du, es ist so mit Geld. Wenn man zu viel von diesem Papier hat oder zu wenig, dann bringt der Teufel das Geld in dem Herzen. Aber das Herz muss erfüllt werden von dem Heiligen Geist. Siehst du, jetzt gibt es Licht. Wirst du es tun? Was tun? Wirst du reinen Tisch machen mit deiner Sünde heute Abend? Dann weiß ich, dass du eine ganz gute Nacht haben wirst. Dann kannst du so schlafen, dass du sagen kannst, es gibt nichts zwischen Gott und mir. Und auch wenn du nicht schlafen kannst, dann kannst du nur loben und danken und sagen, Herr, es gibt kein Lumpe mehr in die Taschenlampe, es gibt kein Sünde in mein Herz. Es gibt nichts zwischen uns. Und Freunde, das ist möglich für jedermann, der hier in die Kirche ist und, oder in das Haus da oben ist. Das ist möglich für die Jüngste und für die Älteste. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünde von uns allen. Und weil er auferstanden ist. Weißt du, das habe ich eigentlich erst recht verstanden. Als ich in die schwere Klasse von die Schule des Lebens war, als ich in Gefängnis war. Weißt du, es ist so, ein Schüler in einer schweren Klasse von der Schule lernt viel mehr, als dass die Klasse nicht so schwer ist. Und ich habe in die schwere Klasse von den Lebensschulen viel mehr gelernt als in alle anderen Klassen. Und eine habe ich ganz deutlich gelernt. Und das ist, was es heißt, dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat für unsere Sünden. Ich war noch im Gefängnis in Holland, als ich bei einem Richter gebracht ward für Verhör. Da hat er mir viele Fragen gestellt über meine Diplomen, über meine freie Zeit, über allerhand Dingen und ich habe ihm alles erzählt. Als er mir über meine Missetaten fragte, habe ich ihm nicht alles erzählt. Er hat gewusst von 8 Juden, die ich gerettet habe, und vielleicht gab es 800. Aber als er mir fragt über meine freie Zeit, da habe ich ihm erzählt über eine Arbeit, die ich getan habe unter Schwachsinnigen. Auf dem Büchertisch wirst du finden ein kleines Büchlein, Verstand ist nicht nötig. Und das erzählt von einer kleinen Arbeit, die ich vor dem Krieg getan habe, als ich ausfand, dass Schwachsinnige nicht in eine Kirche kommen können. Sie können ein Predigt nicht verstehen. Und sie brauchen Jesus gerade so, wie wir ihn brauchen. Und Jesus ist für die Sünde von der ganzen Welt gestorben, auch für die Sünde von den Schwachsinnigen. Und dann habe ich eine Bibelstunde gehabt, das sie die Kirche nannten. Und da habe ich erfahren, dass der Heilige Geist nicht ein hohes Intelligenzquotient braucht. Der Heilige Geist braucht nicht unser Verstand, um sich zu offenbaren. Ich sah da, dass diese armen Schwachsinnigen, frohe Kinder Gottes, werden, als sie einfach konfrontiert waren mit dem lebendigen Jesus, die jedermann liebt. Das kleine Büchlein ist eine Aufforderung, um doch das Evangelium zu bringen an Schwachsinnigen und Nervenkranken. Als ich dieses an den nationalsozialistischen Offizier erzählte, sagte er, na, was ist ein Unsinn. Ist das nicht schade von ihrer Zeit? Gibt es nicht viel mehr Wert, um ein normaler Mensch zu bekehren als ein abnormaler? Ich verstand, dass das ganz seine nationalsozialistische Philosophie war. Aber ich sagte, wenn sie Jesus kennten, dann würden sie wissen, dass er eine große Liebe hat für allen, die verachtet und klein sind. Es ist möglich, dass ein armer Schwachsinniger mehr Wert hat in seine liebevollen Augen, als wir beide zusammen. Dann gab er keine Antwort, aber stand mir zurück nach meinem Zelt. Den nächsten Tag war ich wieder bei ihm gebracht. Und dann sagte er, du kannst dieses lesen in mein Büchlein dennoch. Dann sagte er, ich konnte heute noch nicht schlafen. Ich musste immer denken an was du erzähltest über Jesus. Ich weiß nichts von ihm. Wir haben Zeit genug für Verhör. Erst musst du mir erzählen, was du von Jesus weißt. Ach, das war eine Chance. Da konnte ich ihm erzählen, Jesus ist ein Licht in die Welt gekommen, dass jedermann, der im Finsternis ist, nicht im Finsternis bleibt. Ist es in ihrem Leben finster? Und da sagte der Mann, finster, es gibt gar kein Licht in mein Leben. Und dann erzählte er mir von seinen Problemen. Und auf einmal sah ich, ach, das ist nicht ein Richter, in wien Hände mein Leben ist. Da ich sah da ein armer Menschenkind, der kein Rat wusste mit seinen großen Problemen von Sünde und Tod.
Und ich konnte ihm die frohe Botschaft bringen und ihm sagen, wenn sie Jesus aufnehmen, bringt er ihnen im an, in Berührung mit einem Ozean von Gottes Liebe. Nach mir kam meine Schwester auf Verhör. Mit großer Freude zeigte sie von ihr Glauben. Und als sie fertig war, sagte sie, es ist wichtig, von dem Herrn zu sprechen, es ist mehr wichtig, zu ihm zu sprechen. Gestatten Sie, dass ich mit Sie bete? Und er sagte ja, und sie betete mit ihm, sie, die Gefangene, mit ihr Richter. Viermal kam Betsy auf Verhör, viermal hat sie mit ihm gebetet. Betsy starb im Gefängnis, aber nach dem Krieg habe ich diesen Richter wieder kennengelernt. Er ist jetzt ein persönlicher Freund von mir. Er wohnt da in Bremen. Und er hat mir erzählt, nie in mein Leben kann ich deine Schwestern Gebete vergessen. Mein Neffe Peter van Worden, die in mein Haus war, weil er da Orgel spielen wollte, war auch mit mir verhaftet. Und er kam auch auf Verhör. Und der Richter sagte, na Peter, glaubst du, dass er der Krieg eine bessere Welt gibt? Ich denke, dass er ihm eine Gelegenheit geben wollte, um zu sagen, ja, das Nationalsozialismus wird eine bessere Welt geben. Aber Peter sagte, nein, ein Krieg ist nie ein Segen. Nun, glaubst du, dass es noch eine bessere Welt gibt in der Zukunft, sagte er. Und Peter sagte, ja, es kommt eine viel bessere Welt. Jesus hat gesagt, ich komme und mache alle Dinge neu. Und dann wird diese Erde bedeckt sein mit den Kenntnissen des Herrn, so wie das Wasser den Boden des Meeres bedeckt. Und der Richter war verwundert und sagte, ja, das glaube ich auch. Ach ja, sagte Peter, sind Sie bereit für Jesu kommen? Aber all diese Zeugnissen hat Gott gebraucht, um das Herz von diesem Mann anzurühren. Und das habe ich erfahren. Denn es gab ein schreckliches Moment während des Verhörs. Da zeigte der Richter mir Papieren, die in mein Haus gefunden waren. Und zu meinem Entsetzen las ich Namen, Adressen und Besonderheiten, die konnten heißen mein Todesurteil. Und das Todesurteil von meinen Verwandten und meinen Freunden. Einige Freunde waren noch in Freiheit und hier war die Adresse. Du wirst fragen, wie konntest du so dumm sein, um solche gefährliche Papiere in dein Haus zu haben? Aber vergiss nicht, dass ich die Arbeit im Untergrundarbeit, nennten wir das, um Juden zu retten, zusammentat mit vielen jungen Leuten, fast Kinder. Und Gott segne sie für die gute Arbeit, die die Kinder getan haben, aber sie waren nicht immer vor Sicht. Und so war es geschehen, das kommt es geschehen, dass diese schrecklichen Papieren in mein Haus gefunden waren. Der Richter sagte streng, können Sie diese Papieren erklären? Und ich konnte nur antworten, nein. Ich habe mich nie so elend gefühlt. Aber weil der Herr das Herz von diesem Richter angerührt hat, er wusste noch viel mehr als ich, wie gefährlich die Papieren waren. Und er wollte uns helfen. Und da öffnete er die Tür von den Ofen und warf all die Papieren ins Feuer. Ach, wie froh war ich. Ich war 100% glücklich. Als ich das sah, dass die Flammen, die schreckliche, gefährliche Papieren verzehrten, da habe ich eigentlich für die erste Mal etwas verstanden von Kolossien 2,14, wo steht, Jesus hat der Schuldzettel, dessen Inhalt uns verklagte, zerrissen, beseitigt, ja, am Kreuz genagelt. Freunden, es gibt sehr gefährliche Papiere, wo deine und meine Sünde aufgeschrieben sind. Von das Moment, dass wir in diese sündige Welt kamen, als Baby geboren waren, in diese sündige Welt, mit den Wurzeln von der Sünde in unser Herz, bis das Moment, dass wir sterben. Alle Sünden sind aufgeschrieben. Aber du hast gar keine Angst zu haben, wenn du Jesus aufgenommen hast als dein Heiland. Dann kannst du wissen, ganz sicher wissen, bis zum Schwören kann ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Aber wenn du Jesus nicht als dein Heiland aufnimmst, dann ist er dein Richter. Und ich muss dir warnen, Freund, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus gemacht hast, einst wird die Gnadezeit vorbei sein. Darum, wenn du es nicht getan hast, tu es heute. Komm zu Jesus. Probiere nicht, ein Treppe zu machen von deinen guten Taten. Der Weg von dem Herrn Jesus zu dem Herrn Jesus ist sehr weit weg für ein guter Mensch. Der Schritt von einem Sünder zu Jesus ist nur ein Schritt. So komme nur mit großer Freimut und bring dein Sünden bei dem Herrn Jesus. Und dann kannst du sagen, weil in die Bibel es geschrieben steht, ich weiß von nicht zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sich so völlig hingezählt, dass an der ganzen Summe nicht das Geringste fehlt. Welch ein Glück ist, erlöst zu sein. Und das ist für uns allen, denn Jesus hat alles vollbracht. Aber das Herrliche ist, er ist nicht nur für uns gestorben, das Kreuz ist leer. Er ist auferstanden, er lebt. Und er lebt da am Rechte des Vaters. Und er ist unser Fürsprecher, unser Advokat. Und die Bibel sagt, immer wenn wir unsere Sünden bei Gott bringen in Jesu Namen, das Blut von Jesus macht uns rein von allen Sünden, die wir bekennen. Letzte Woche hatte ich in mein Auge Schmutz. Ach, das tut weh. Aber ich wusste, dass es auch in mein Auge das Tränenwasser gibt. Und ich habe nur einfach meine Augen geschlossen und das Tränenwasser hat das Schmutz weggewaschen. Gestern hatte ich wieder Schmutz in meine Augen, aber ich hatte keine Sorge. Ich wusste, das Tränenwasser ist da, um mein Auge zu reinigen. Und wenn ich morgen oder nächste Woche wieder Schmutz in meine Augen bekomme, das Tränenwasser ist da. Ich habe nichts zu fürchten. Letzte Woche sündigte ich. Ich hatte den Sorgengeist in mein Herz. Aber ich betete, Vater, vergib mir in Jesu Namen mein Unglaube und meine Sorge. Und das Blut von Jesus machte mein Herz rein von dem Sorgengeist. Gestern sündigte ich. Ich hatte selbst Mitleid in mein Herz. Und ich sagte, Vater, vergib mir in Jesu Namen mein Selbstmitleid. Und das Blut von Jesus hat mich rein gemacht von meinem Selbstmitleid. Und ich weiß, wenn ich morgen wieder sündige, das Blut von Jesus ist zur unserer Verfügung. Halleluja, Jesus lebt, Jesus sieht. Wir stehen, wir brauchen die ganze Waffenrüstung Gottes, um zu stehen und zu siegen. Aber die Waffenrüstung ist Jesus selbst. Ihm, er in uns, wir in ihm. Und wir haben nichts zu fürchten, denn Jesus lebt. Aber ein Ding, das Moment, dass du sündigst, so bring dann sofort deine Sünden zu dem Herrn. Denn wenn du das nicht tust, dann lass du in die Hände von dem Feind Ammunition. Also ich war vor einiger Zeit in Japan. Und ich konnte da einmal in eine Kirche sprechen. Tue ich nicht gern. Wie herrlich ist es, dass ich hier so viele Male sprechen kann. Morgen Vormittag hoffe ich auch wieder hier zu sprechen und ich darf jedermann, der frei ist, da auch bei einzuladen. Aber da konnte ich nur einmal sprechen. So, ich fragte den Pastor, ein japanischer Pastor, wollen Sie bitte die Liturgie sehr kurz machen? Ja, sagt er, aber ich tat es nicht. Um 10:30 fing der Dienst an, um 11:30 war er noch mit seiner Liturgie beschäftigt. Dann gab es eine Kollekte und er hat ein langes Gebet für die Kollekte. Und nach der Kollekte wieder ein langes Gebet. Da habe ich auf mein Uhr geschaut. 11:30. Und ich war sehr ungeduldig. Nun, Ungeduld ist eine große Sünde. Und ich sagte, Vater, vergib mir in Jesu Namen mein Ungeduld. Und da um 11:30 erfuhr ich, dass mein Advokat lebt. Und ich kann mich so vorstellen, dass Jesus sagte, Vater, auch dieses Ungeduld von Corrie ten Boom nehme ich auf mich. Und um 11:30 hat das Blut von Jesus mich gereinigt von meinem Ungeduld. Und ich dachte auf einmal, welch ein gesegnete Kollekte muss das sein. 2 lange Gebete. Warum sagte ich 11:30? Weil ich nicht nur ein Advokat habe, Jesus am Rechte des Vaters. Ich habe auch einen Ankläger, der Teufel, der uns anklagt Nacht und Tag. Und es kann sein, dass er um 5 Minuten nach 11:30 bei Gott kam, um mich anzuklagen. Aber ich habe gar keine Angst. Denn ich weiß nicht, wie das geht. Es kann sein, dass Gott sagte, ich weiß es schon, Corrie war hier vor 5 Minuten. Und wenn der Kläger mich verklagt, Jesus hat mich schon vertreten. Wenn er gar zu fichten war, Jesus hat für mich gebeten, dass mich Gottes Huld verficht, das ist meine Zuverficht. Ach, mein Freund, wir haben nichts zu fürchten, aber das Moment, dass du sündigst, bring es bei dem Herrn. Dann wirst du dasselbe Moment gereinigt werden. Dann wirst du ein frohes Kind Gottes werden, mit ein rundes Gesicht, die Welt die Antwort gibt für die Not. Aber noch ein Ding über Sünde. Wenn du einmal ein Sünde bei dem Herrn gebracht hast, nehme dann auch die Vergebung. Und sage, Jesus hat mich ganz befreit von der Sünde, Angst und Leid. Glaube jetzt, er hat's getan. Und fang gleich mit Danken an. Es steht geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist treu und gerecht, um unsere Sünden zu vergeben. Und das meint er. Er hat das ernst gemeint. Und wir müssen das auch ernst meinen. Und dann müssen wir auch nicht ein zweites Mal Vergebung beten. Stell dir mal vor, dass ich in mein Zimmer komme und dass man vor mich setzt. Ich werde schrecklich verwöhnt hier. Immer bekomme ich Tee und Kaffee, besonders nach gestern, nach was ich erzählt habe über diese Pfefferminztee. Ich bekomme gar keinen Pfefferminztee mehr hier. Ich werde schrecklich verwöhnt. Nun stell dich mal vor, dass ich da komme und dass die liebe Hausmutter da vor mich setzt, eine Tasse Kaffee. Nun stell dich mal vor, dass ich dann sagen würde zu ihr, ach bitte, ich habe den ganzen Abend gesprochen, mein Hals ist so trocken, ach bitte, willst du mir nicht eine Tasse Kaffee geben? Dann würde ich mich doch schämen. Dann würde ich ihr entehren als meine Gastgeberin, wenn ich ihr bete für etwas, das sie vor mich gesetzt hat. Ich ehre sie, wenn ich sage, wenn ich es trinke und sage, ach, das ist guter Kaffee. Meine Freunde, wenn Gott sagt, ich bin treu und gerecht, um deine Sünde zu vergeben, dann ehrst du ihm von die Vergebung zu nehmen. Er meint es. Vorgestern war ich in Österreich und bin ich für die erste Mal gewesen in solch ein in die Bergen, da war ein kleiner Stuhl und die eine nach die andere und die gingen dann so nach oben. Ja, ich habe das wohl gehabt, zusammen in ein anderen, da war man in so ein kleines Zimmerchen, aber dies war nur ein Stuhl mit nichts anderes. Und dann kam die da und da musste man schnell sitzen und ging dann so nach oben. Nun, ich habe da geguckt und da auf einmal musste ich darauf sitzen und da war ein wenig durcheinander. Ich hatte noch meine Karte noch nicht gegeben. Und der Mann sagte, wo ist Ihre Karte? Ich sagte, oh ja, die ist hier. Und ja, der wollte er dann abstempeln und die anderen riefen, nein, bleibe noch hier. Und ein anderer sagt, nein, bleibe sitzen. Du weißt, so, es war nur ein ganz kleines Moment, aber alles war durcheinander. Und so war es richtig ein Schock und ich war gesessen und das Ding ging so und so. Und ich, da unter mich sah ich das immer tiefer werden und ich habe mich ganz festgehalten und mein Herz ging sehr schnell. Ja, nachher kamen die anderen und sagten, ach Corrie, das staat uns solch ein Leid, das wir schaffen. Ich sagte, oh, ich hatte gar keine Angst. Ja, einer sagte, nun Corrie, ja, du hast auch nicht gebaut. Und, oh nein, ich hatte gar keine Angst, ach, ich habe so viel nicht gemacht. Ja. Abends, als ich im Bett lag, da dachte ich auf einmal, oh, was, das war eine Lüge. Und ich sagte, Vater, vergib mir in Jesu Namen, dass ich gesagt habe, dass ich keine Angst habe. Die Lüge. Nächsten Morgen in meiner stillen Zeit dachte ich wieder daran. Und dann sagte ich, und dann, Vater, wirst du mir auch noch vergeben, dass gestern bin ich richtig unehrlich gewesen. Ich habe da gesagt, dass ich nicht oh, danke Vater, dass du mir gestern Abend vergeben hast. Da hatte ich doch bijna für die zweite Mal um Vergebung gebeten für dieselbe Sünde. Das würde je dem Herrn nicht geehrt haben. Ich konnte danken, ja, ich hatte etwas anderes zu tun. Ich hatte zu die Leute, ich musste nach die anderen Leute gehen und sagen, sag mal, ich habe gesagt, dass ich keine Angst hatte gestern Abend, ich habe es vorgehabt. Sei recht mit Gott und recht mit Menschen. Recht mit Gott durch die Verheißungen zu nehmen und recht mit Menschen durch zu sie zu gehen und zu erzählen und wieder gut zu machen. Und nun, was kann ich nun noch von die Sünde sagen? Ja, ich habe noch mehr davon zu sagen, aber morgen kommt wieder ein Tag. Und ich wollte nur noch schließen heute Abend mit die herrlichen Worte von Römer 8. Ja, darauf kommt alles an. In der Lebensgemeinschaft mit Christus trifft uns kein Verdammungsurteil mehr. Da gilt dann die Ordnung des Heiligen Geistes, das ist eine Ordnung des Lebens in Jesus Christus, das uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und was bleibt nun noch zu alledem zu sagen? Wenn Gott so auf unserer Seite steht, wer kann uns dann noch etwas anhaben? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will als Ankläger gegen die Auserwählten Gottes auftreten? Gott selbst ist es, der gerecht macht. Wer ist noch da, der verurteilen oder verdammen möchte? Christus Jesus ist da. Er ist gestorben, aber vielmehr, er ist auferstanden. Er ist zum Rechten Gottes und er ist es, die für uns eintritt. Halleluja, welch ein Heiland. Amen. Danke, Vater, dass du Jesus nach diese Welt gesandt hast, um für uns und für die ganze Welt die Sünden zu tragen am Kreuz auf Golgatha. Danke, Herr Jesus, dass du es getan hast und dass du nicht nur für uns gestorben bist, aber dass du noch viel mehr für uns lebst und dass immer wieder dein Blut da ist, um uns zu reinigen von allen Sünden, die wir dir bekennen. O, erforsch uns, o Herr. Zeige uns, ob es noch ein Sünde in unser Herz gibt, ein Lumpe in den Taschenlampe. Ist es Geiz, Kritikgeist, Rechthaberei, Launen, Grübelei, Lieblosigkeit, Gebetslosigkeit, nicht vergeben können? Erforsche unsere Herzen, Herr. Ist es Eifersucht, Richtgeist, Hemmungen, Menschenfurcht, Sorgengeist, Unreinheit, Unehrlichkeit? Lob und Dank, Herr, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist, um unsere Sünden zu vergeben. Und dass dein Blut, Herr Jesus, uns rein macht von allen Sünden, die wir dir bekennen. Halleluja. Amen.